Detektor FM. Zurück zum Thema.
Viele Menschen haben einen Job, der ihnen großen Spaß macht, so wie wir hier bei Detektor FM zum Beispiel. Und viele Leute teilen diese Freude am Arbeiten auch gerne auf sozialen Netzwerken mit einem Foto. Und wir machen das auch gerne. Da braucht man natürlich einen entsprechenden Hashtag. Wir benutzen da gern Hashtag Radioliebe. Aber bei einigen Menschen liest man tatsächlich sowas wie Hashtag Arbeit macht frei. Oder bei strittigen Entscheidungen wird getwittert, jedem das Seine. Das ist bestenfalls naiv, schlimmst jedenfalls gefährlich, denn historisch geprägt haben diese Aussagen nichts mit Spaß an der Arbeit oder freier Meinungsäußerung zu tun. Beides sind Schriftzüge, die über den Eingang von Konzentrationslagern gestanden haben und noch stehen. In letzter Zeit überschlagen sich aber Nachrichten von unreflektierter Verwendung von Nazi-Symbolik, nicht zuletzt beim sagen wir mal vorsichtig, unglücklichen Design eines Schriftzugs in neuen Polizeipanzern in Sachsen. Christoph Klassen vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam beschäftigt sich mit dem Wandel der deutschen Erinnerungskultur und deshalb sprechen wir mit ihm. Schönen guten Tag, Herr Klassen.
Hallo.
Herr Klassen, in einer Zeile die Hashtags Monday Morning und Arbeit macht frei zu verbinden, dazu ein Selfie im Spiegel, das klingt für mich ein bisschen absurd, aber das gibt es tatsächlich bei Instagram. Wer macht sowas?
Ich glaube, das machen vor allen Dingen Leute, die wirklich um diese historische Bedeutung, also die Verwendung durch die Nationalsozialisten dieses Spruchs nicht wissen, ja. Also die das ganz unbedarft tun, denke ich.
Aber ich frage mich, wie man in Deutschland bei so viel in der Schule über historische Ereignisse sprechen, über die Nazizeit, über die Nazi-Verbrechen auch, wie kann man dann trotzdem diese Begriffe oder auch diese Symbolik nicht kennen oder unterschätzen?
Naja, man soll, glaube ich, das Geschichtswissen nicht überschätzen. Also zu allen Zeiten kann man diese Klagen hören, dass die Jugend nichts mehr weiß von der Geschichte. Das ist also so neu nicht. Und wenn man sich anguckt, dass in den 90er und in den Nullerjahren es mehrere Werbekampagnen gab, wo große Firmen, etwa Nokia, Werbung gemacht haben für verschiedenfarbige Handys mit dem Spruch, jedem das Seine, bis sie dann darauf gestoßen wurden und die Kampagne dann beendet haben, dann merkt man, dass das also nicht nur irgendwelche Jugendlichen trifft oder so, sondern offensichtlich auch professionelle Werbeagenturen oder so, wo dieses historische Wissen einfach nicht da ist.
Liegt es tatsächlich dann am Alter? Also sind diese Menschen zu jung, um noch Kontakt mit Menschen gehabt zu haben, die in der Nazizeit gelebt haben oder die sich damit irgendwie noch näher befasst haben? Oder ist es eher so eine Art, dass wir nach der Politikverdrossenheit jetzt auch noch ein Problem bekommen mit einer gewissen Geschichtsverdrossenheit?
Tja, gute Frage. Also zunächst mal muss man, glaube ich, sehen, dass natürlich diese Sensibilität gegenüber diesen Begriffen auch nicht von Anfang an da war. Also wenn man in die unmittelbare Nachkriegszeit etwa guckt, gibt es so eine Sensibilität gar nicht meistens. Da wird das ganz, ganz unbedarft benutzt, da wird diese Verbindung gar nicht so hergestellt, auch weil es in Deutschland ja lange so war, dass die Dimension der Verbrechen des Holocaust vielen Leuten gar nicht wirklich bewusst war. Das ist ja auch erst ein Prozess, der so in den 60er Jahren anfängt, sich einzubürgern. Und diese größere Sensibilität gegenüber Sprache, bestimmten Begriffen, die von den Nazis geprägt und missbraucht worden sind, die setzt eigentlich erst in den 80er, 90er Jahren dann wirklich ein. Also Erinnerungskultur ist immer ein dynamischer Prozess. Und natürlich, jetzt sind wir in einer Zeit, wo die Zeitzeugen langsam wirklich sterben oder es gar nicht mehr so viele gibt, die die Zeit noch bewusst erlebt haben. Und natürlich setzt dann auch sowas ein wie eine Entkonkretisierung von Vergangenheit. Also die Vergangenheit wird auf bestimmte Schlagworte, auf bestimmte Chiffren verkürzt. Und das mag auch ein bisschen was damit zu tun haben. Das will ich nicht ausschließen.
Es gab im Herbst eine Studie der Körperstiftung, die besagt, dass zum Beispiel nur noch 59% der deutschen 14-Jährigen mit dem Begriff Auschwitz was anfangen können. Das scheint also tatsächlich als Problem sich so ein bisschen auszuweiten. Kann man dem denn noch entgegenwirken oder ist das einfach ein natürlicher Prozess, dass Erinnerungskultur sich auch wirklich mit den Generationen verändert und bestimmte Dinge einfach wirklich wegrutschen oder verblassen? Muss man sich damit abfinden?
Erinnerungskultur ist in der Tat ein dynamischer Prozess, aber nicht in dem Sinne, dass es jetzt sozusagen ein Verfallsprozess wäre automatisch, sondern es findet eher sowas statt wie eine Zuschreibung auf ganz bestimmte Aspekte. Ja, also die Differenzierung von Wissen über die Vergangenheit, auch die Streitigkeit der Streit über die Vergangenheit, das ist eigentlich was irgendwann ein bisschen aufhört und dann hat man ein ikonografisches Bild, ja, dann sieht man eben, weiß ich nicht, Friedrich II. Vor Sanssouci stehen und denkt sich, okay, das war jetzt irgendwie der aufgeklärte Absolutismus, ja. Also solche Ikonen entstehen eher. Das bedeutet nicht, dass man das gar nicht mehr weiß, sondern was sich eventuell dahinter verbirgt an historischer Geschichte, das geht eher weg. Ja. Auschwitz scheint mir eigentlich gerade so eine Ikone zu sein, die wahrscheinlich Bestand haben wird, ja, als Chiffre für den Mord an den europäischen Juden. Von daher ist das vielleicht überraschend, dieses Ergebnis dieser Studie der Körperstiftung. Allerdings muss man auch sagen, also solche Studien hat es immer gegeben. Ich erinnere mich auch, ich meine, in den 80er oder frühen 90er Jahren gab es auch mal eine Studie, die eben auch sehr alarmistisch war, was das Wissen über den Holocaust anging, bei damals, glaube ich, noch westdeutschen Schülern. Also man muss dann erstmal gucken, ob es sozusagen tatsächlich Verfallsprozess ist, der da stattfindet. Da bin ich mir nicht ganz so sicher.
In den 80er Jahren gab es ja auch die sozialen Netzwerke noch nicht. Das ist ja jetzt unter anderem, Stichwort Ikonografie, also genau der Raum, wo sehr viel über Bilder passiert und auch viel auf Bilder reduziert wird und nicht so viel Erklärung und nicht so viel Text passiert. Und genau da tauchen ja diese Hashtags, diese super verkürzten und nicht besonders reflektiert oder wissentlich genutzten Formulierungen auf. Kann das nur ein Risiko sein, soziale Netzwerke über diese Verkürzung, oder kann man das möglicherweise auch als Werkzeug nutzen, um einen neuen Weg zu finden für eine bestimmte Form der Erinnerung?
Ich glaube, soziale Medien ist tatsächlich ein wichtiges Stichwort in dem Zusammenhang, weil was soziale Medien ja ausmacht, ist, dass sie extrem niedrigschwellig sind. Das heißt, ich tippe mal ganz schnell irgendwas rein und jag das über Twitter oder über Facebook und denke vielleicht nicht so ganz groß drüber nach, was ich da gerade gemacht habe. Und ich glaube, dass da tatsächlich ein neues Phänomen da ist, weil bestimmte Dinge, die man vorher allenfalls mal face-to-face einfach gesagt hat oder im kleinen Kreis von Freunden oder was, auf dem Schulhof oder so, die landen jetzt in der Öffentlichkeit, werden zigtausendfach geteilt und erreichen dadurch eine Prominenz, die ähnlich dämliche Äußerungen vorher nicht erreicht haben.
Ich würde jetzt wohlwollend immer noch unterstellen, dass ein Großteil der Menschen, die solche Hashtags benutzen, das aus Unwissenheit tun und wirklich nicht mit Absicht. Was kann man denn, was sollte man bei der Vermittlung deutscher Geschichte noch machen, noch verändern, damit Nazi-Begriffe und Nazi-Symbolik auch genau als das erkannt wird und eben vermieden werden kann?
Ja, ich glaube, es gibt kein Patentrezept dazu. Und ich meine, ein Mittel, was durchaus eine Wirkung hat, ist genau die Skandalisierung. Also in dem Moment, wo so etwas vorkommt und es dann einen Aufschrei gibt in der Öffentlichkeit, da wird dann natürlich ein Bewusstsein geschaffen in dem Moment. Und Leute, die es vorher vielleicht gar nicht wussten, merken, oh, das sollte ich vielleicht doch nicht benutzen, weil das steht ja in Auschwitz über dem Eingangstor. Also von daher glaube ich, so ein anderes Patentrezept gibt es da, glaube ich, nicht. Also mir fällt jedenfalls nichts dazu ein. Eine andere Sache ist aber natürlich da, wo man denkt, okay, es ist vielleicht zwar auch nicht mit Absicht passiert, aber es ist in einem anderen Raum, in einem staatlichen Raum passiert, wie das jetzt in Sachsen mit diesem komischen Polizeipanzer passiert ist, wo irgendwie ein Nazi-ähnliches Logo benutzt worden ist. Da denkt man natürlich schon, okay, da gibt es Leute, die dafür verantwortlich sind und die Angestellte des Staates oder Beamte des Staates sind, die müssen einfach sowas im Blick haben und müssen verhindern, dass so etwas passiert. Also da würde man dann schon ganz konkret mehr erwarten, als offenbar passiert ist.
In den sozialen Netzwerken wird immer sorgloser Nazi-Vokabular geteilt. Das ist nicht immer Absicht, das ist oft Unwissenheit. Wichtig ist tatsächlich auch darüber zu reden, wenn es passiert, damit dieses Bewusstsein wieder geschärft wird. Wie sich deutsche Erinnerungen an den Nationalsozialismus verändert und warum das Bewusstsein für bestimmte Begrifflichkeiten eben mittlerweile häufig fehlt. Darüber habe ich mit Christoph Klassen gesprochen. Er ist Projektleiter in der Abteilung Zeitgeschichte der Medien- und Informationsgesellschaft. Das soll man auch richtig sagen, hier am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke, gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.